Umberto Eco, Der ewige Faschismus, gesprochen von Axel Vostri. Eine Produktion der CC Live Hörbuchmanufaktur. Trotz dieser Verschwommenheit halte ich es jedoch für möglich, eine Liste von Merkmalen aufzustellen, die typisch für das sind, was ich den ewigen oder Urfaschismus nennen möchte. Diese Merkmale lassen sich nicht in ein System ordnen. Viele von ihnen widersprechen einander und sind auch charakteristisch für andere Arten von Despotismus oder Fanatismus. Doch es genügt, dass eines von ihnen präsent ist, damit der Faschismus einen Kristallisationspunkt hat, um den herum er sich bilden kann. Erstens. Das erste Merkmal des Urfaschismus ist ein Kult der Überlieferung. Natürlich ist der Traditionalismus viel älter als der Faschismus. Er war nicht nur typisch für das gegenrevolutionäre katholische Denken nach der Französischen Revolution, er war bereits in späthellenistischer Zeit als Reaktion auf den klassisch-griechischen Rationalismus entstanden. Im ganzen Mittelmeerraum begannen damals Völker mit verschiedenen Religionen, deren Götter meistens bereitwillig in das römische Pantheon aufgenommen wurden, von einer in der Morgendämmerung der Menschheit empfangenen Offenbarung zu träumen. Diese Offenbarung war der überlieferten Mystik zufolge lange Zeit unter dem Schleier vergessener Sprachen verborgen geblieben. Sie steckte in den ägyptischen Hieroglyphen, den keltischen Runen, den Schriftrollen wenig bekannter asiatischer Religionen. Daher musste die neue Kultur zwangsläufig synkretistisch sein. Synkretismus ist nicht nur, wie in den Wörterbüchern zu lesen steht, die Vermischung verschiedener Religionen, Glaubens- oder Kultformen. Diese Vermischung muss auch Widersprüche ertragen können. Jede der ursprünglichen Botschaften enthält einen Splitter der Weisheit, und wenn sie Unterschiedliches oder Unvereinbares zu besagen scheinen, liegt es nur daran, dass sie allesamt allegorisch auf eine Urwahrheit anspielen. Infolgedessen kann es keinen Fortschritt des Wissens geben. Die Wahrheit ist ein für allemal offenbart worden, und wir können nur fortfahren, ihre dunkle Botschaft zu interpretieren. Man braucht nur einen Blick in den Kanon jeder faschistischen Bewegung zu werfen, um die wichtigsten traditionalistischen Denker zu finden. Die Nazi-Gnosis speiste sich aus traditionalistischen, synkretistischen und okkulten Elementen. Die wichtigste Quelle für die Theorien der neuen italienischen Rechten, die Schriften von Julius Evola, vermengen den Heiligen Gral mit den Protokollen der Weisen von Zion und die Alchemie mit dem Heiligen Römischen Reich. Gerade der Umstand, dass die italienische Rechte kürzlich, um ihre geistige Offenheit zu beweisen, ihren Kanon um Werke von De Maistre, Guénon und Gramsci erweitert hat, ist ein schlagender Beweis ihres Synkretismus. Wenn man in den mit New Age etikettierten Regalen amerikanischer Buchhandlungen stöbert, kann man dort auch Augustinus finden, der meines Wissens kein Faschist war. Aber die Vermischung von Augustinus und Stonehenge, das ist ein Symptom des Urfaschismus. 13. Der Urfaschismus beruht auf einem selektiven oder qualitativen Populismus. In Demokratien haben die Bürger individuelle Rechte. Aber politischen Einfluss können sie nur gemeinsam unter einem quantitativen Gesichtspunkt ausüben. Die Mehrheit entscheidet. Für den Urfaschismus dagegen haben Individuen als Individuen keinerlei Rechte, während das Volksganze als eine Qualität begriffen wird, eine monolithische Entität, die den gemeinsamen Willen aller zum Ausdruck bringt. Da jedoch eine große Zahl von Menschen keinen gemeinsamen Willen haben kann, wirft sich der Führer zu ihrem Interpreten auf. Nachdem sie ihre Delegationsmacht verloren haben, handeln die Bürger nicht mehr. Sie werden nur noch von Zeit zu Zeit als Pars pro Toto zusammengerufen, um die Rolle des Volkes zu spielen. Das Volk ist also nur eine Theaterfiktion. Um ein gutes Beispiel für qualitativen Populismus zu haben, brauchen wir nicht mehr die Piazza Venezia in Rom, wo Mussolini seine Reden ans Volk hielt, oder das Nürnberger Reichsparteitagsgelände zu bemühen. In unserer Zukunft bietet sich ein TV- oder Internetpopulismus an, bei dem die emotionale Antwort einer Gruppe ausgewählter Bürger als Stimme des Volkes präsentiert und akzeptiert werden kann. Aufgrund seines qualitativen Populismus muss sich der Urfaschismus gegen die verrotteten parlamentarischen Regime stellen. Einer der ersten Sätze, die Mussolini im italienischen Parlament sagte, war: »Ich hätte diesen trüben, grauen Ort in einen Biwak für meine Manipel verwandeln können.« Manipel waren Unterabteilungen der römischen Legionen. Tatsächlich fand Mussolini gleich darauf bessere Unterkünfte für seine Manipel, aber das Parlament löste er dann trotzdem auf. Wann immer ein Politiker die Legitimität des Parlaments in Zweifel zieht, weil es nicht mehr die Stimme des Volkes repräsentiere, riecht es nach Urfaschismus. Sie hörten eine Hörprobe aus Umberto Eco, Der ewige Faschismus, übersetzt von Burkhard Kröber, gesprochen von Axel Vostri. Copyright 2018 bis 2019, La Nave di Teseo Editore Milano. Alle Rechte der deutschen Ausgabe, Copyright 2020, Karl Hanser Verlag, GmbH und Co. KG München. Copyright der Audiofassung, 2020, CC Live, München. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebseite www.cclive.de.